Manchmal kann das sein, wenn du im Zug fährst und dort ist, sagen wir, jemand, ein Asylant, der kaum Deutsch spricht und er hat kein gültiges Ticket. Sei es, dass er nicht geschnallt hat, wie das Ganze irgendwie funktioniert, oder dass er schwarz fährt, was ja genauso sein kann. Und manchmal, das ist nicht immer so, aber manchmal kann es sein, dass du merkst, wie ein Schaffner diesem Menschen gegenüber ganz besonders respektlos wird. Na, Freundchen, oder irgendwie solche dummen Sprüche kommen dann. Er wird ungehalten, aggressiv und behandelt sein Gegenüber nicht mit Respekt. Und ich denke mir, mit einem deutschen Geschäftsmann, der kein gültiges Ticket hat, würde derselbe Schaffner niemals so reden. Ja, da schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Und normalerweise müssten Sie das Ticket entwertet haben. Dann würde er eher so reden. Wo man Menschen nicht für voll nimmt. Es kann auch sein, der Umgang mit älteren Menschen, gerade wenn sie schon verwirrt sind oder dement, führt manchmal bei Menschen, die vielleicht auch für sie verantwortlich sind, bei Einzelnen zur Respektlosigkeit. Da meint man, weil wenn ein älterer Mensch es nicht mehr so hinkriegt, man könne so mit ihm umgehen wie mit so einem kleinen Doofchen irgendwie. Oh jo, und dann setzt sie sich mal wieder und so. Und manchmal fehlt der Respekt, versteht ihr, was ich meine? Wenn man mit Menschen nicht respektvoll umgeht. Was da fehlt, ist der angemessene Umgang, die Ehrfurcht vielleicht sogar vor dem Leben und der Respekt vor der Person. Gegen so etwas bin ich allergisch, wo es mir auffällt, obwohl ich selber nicht frei davon bin, Menschen sehr, sehr schnell in Schubladen zu stecken und vielleicht dann auch dementsprechend im Umgang mich zu verhalten. Wahrscheinlich ist keiner frei davon, aber ich bin allergisch, wo es mir auffällt. Und eben darum kann ich wohl auch nichts anfangen mit der Rede vom lieben Gott. Denn der liebe Gott ist jemand, den man nicht ernst nimmt. Der liebe Gott ist ein dementer alter Opa. Jemand, der auch nicht mehr so alles wirklich mitkriegt. Und wenn er was mitkriegt, dann schwamm drüber. Der liebe Gott, den kann man sich ungefähr, ja, vielleicht so vorstellen. Nun, mit Pauschalurteilen muss man immer aufpassen. Ich vermute einmal, die meisten Menschen, nicht alle, aber die meisten Menschen, die vom lieben Gott reden, kennen ihn nicht. Und darum fehlt ihnen die Ehrfurcht vor Gott. Also bei den Höhnern, der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin, scheint mir das ein Paradebeispiel dafür zu sein. Würden sie ihn kennen, würden sie ihn vermutlich anders anreden. In der Bibel gibt es den lieben Gott nicht. Die Bibel kennt die Liebe Gottes, aber sie kennt nicht den lieben Gott. Etwa im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes. Aber nicht der liebe Gott. In der Bibel begegnet uns und offenbart sich ein Gott, der ein heiliger Gott ist. Ein leidenschaftlicher Gott. Und dieser Gott ist zu ehren, zu fürchten und zu lieben. Zu ehren, zu fürchten und zu lieben. Ein leidenschaftlicher Gott, der ist wie, sagt die Bibel, wie ein verzehrendes Feuer. 5. Mose 4, Vers 24. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eifernder Gott. Und im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 29, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott ist voller Leidenschaft, voller Aktion. Er ist nicht der Unbewegte, der Emotionslose, sondern er ist ein leidenschaftlicher Gott. Und seine Liebe brennt für uns. Und die Bibel sagt, genauso, nicht genauso, aber eben auch brennt sein Zorn. Nun, wer ist er? Wie soll man denn diesen Gott nennen? Wie soll man ihn anreden? Ich möchte euch zeigen, wie die Bibel Gott nennt und wie sie ihn anredet, wenn sie ihn eben nicht den lieben Gott nennt. Wer ist er? Wie ist sein Name? Im Alten Testament, das ist das Nächste, im Alten Testament, geht es weiter, einer? Oder funktioniert es nicht? Ah, alles klar. Stellt Gott seinen Namen vor. Und zwar Mose offenbart er sich. Mose fragt, ja Gott, wenn ich zu meinem Volk gehe und wenn ich sage, du hast mich geschickt, ja bitteschön, wer bist du denn? Wer hat mich denn da geschickt? Und Gott antwortet und er sagt, Eje, Asher, Eje, ich werde sein, der ich sein werde. Und so sollst du zu meinem Volk sagen, ich werde sein, der hat mich geschickt. Aus diesem Ich werde sein ist dieses Tetragramm entstanden, die vier Buchstaben ausgesprochen, Yahweh. Yahweh. So ist sein Name, so hat Gott sich vorgestellt. Ein Gott, den du mit Namen nennen kannst, weil er die Beziehung sucht. Wenn ich den Namen nicht kenne, kann ich keine Beziehung eingehen zu jemandem. Das ist ganz, ganz schwer. Es gehört wesentlich dazu. Gott stellt sich mit Namen vor. Und das tut er hier, dem Mose. Interessant ist, dass zur Zeit Jesu im Neuen Testament war das schon so auf jeden Fall, dass man aus Ehrfurcht vor Gott haben die Juden diesen Namen nicht ausgesprochen. Sie haben Gottes Namen nicht ausgesprochen, aus Ehrfurcht. Nun, das Hebräische, stattdessen haben sie überall dort, wo dieses Tetragramm steht, wo Yahweh steht, Adonai gesagt, Herr oder mein Herr. Damit sie den Namen Gottes aus Ehrfurcht nicht aussprechen. Nun, damit sie sich daran erinnern, dass sie das so lesen, haben sie oben und unten, das Hebräische ist nur hat nur Konsonanten. Wenn mal da Vokale einführen, das ist dann später gemacht worden, dann ist das wie so ein Fliegenschiss oben und unten, das sind so kleine Punkte. Die kommen über und unter die Konsonanten, das sind dann die Vokale. Und nun haben die Griechen die Vokale von Adonai an diese vier Buchstaben Yahweh gesetzt. Warum? Damit sie immer, wenn sie dieses Wort sehen, sich daran erinnern, hoppla, Yahweh spreche ich nicht aus. Stattdessen sage ich Adonai. Aus Ehrfurcht vor dem Gottesnamen. Das ist nur eine Randnotiz. Wenn man das nicht weiß, so ist es ab dem Mittelalter belegt, dann liest man versehentlich Jehova. Und dieses Wort gibt es überhaupt nicht. Das ist insofern eine interessante Randbemerkung, weil eben die Jehovaszeugen sagen, dieser Name sei ganz besonders wichtig. Sie haben ihn 237 Mal im Neuen Testament eingefügt, wo er überhaupt nicht steht, in ihrer eigenen Übersetzung. Dieses Wort ist ein Kunstwort, das gar nicht existiert. Wie wird Gott noch genannt? Die Bezeichnung für Gott El, also El oder Elohim, die Pluralform, das heißt schlicht Gott. Und wenn Gott sich vorstellt und wenn er näher bezeichnet wird, dann ist er zum Beispiel, manches davon kennt er, ihr auch aus dem Lied, das die Annette vorhin angespielt hat, El Shaddai. Das ist der allmächtige Gott, der El Shaddai, der gewaltige Gott. 1. Mose 17, Vers 1, als Abraham, was schon stolze 99 Jahre alt war, da erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, ich bin der gewaltige Gott, der allmächtige Gott. Führe dein Leben in enger Verbindung mit mir. Er kam eben nicht und sagte, Tag auch Abraham, ich bin's, der liebe Gott. Sondern ich bin der gewaltige, der allmächtige Gott. Er wird auch genannt der El Elyon, der höchste Gott. 1. Mose 14, Vers 22, immer nur einzelne Stellen, es gibt viel mehr. Oder der El Olam, der ewige Gott. Dann gibt es den El Roi, das ist der Gott, der mich sieht. Der Allmächtige, der Höchste, der ewige Gott. Aber eben nicht der liebe Gott im Sinne einer Verniedlichungsformel. Im Neuen Testament, wie wird Gott da genannt? Überall, wo Yahweh steht im Alten Testament, da steht im Neuen Testament Kyrios, der Herr. Und auch da muss man die Ehrfurcht mithören. Wenn im Neuen Testament Herr steht, meist ist es nicht so wie Herr Meier oder Herr Schmidt, sondern Kyrios, das ist der Herrscher. Der Herrscher dieser Welt. Und eben darum sind die Christen im Römischen Reich hingerichtet worden, weil sie gesagt haben, Jesus ist Kyrios, er ist der Herr und nicht der römische Kaiser. Und das hat ihnen das Leben gekostet. Für El Elohim wird Theos übersetzt im Griechischen. Nun, neu im Neuen Testament ist, dass Jesus in seinen Gebeten zu Gott redet, zu seinem Vater, und er nennt ihn Abba. Lieber Vater, Abba. Und so kommt für Christen, Menschen, die Jesus aufgenommen haben, eine ganz neue Gottesanrede in ihre Beziehung zu Gott hinein. Johannes Evangelium Kapitel 1, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und Kinder sagen zu ihrem Vater, aber Vater, lieber Vater. Immer aber war auch den ersten Christen, wenn sie diese Anrede gebraucht haben, war völlig klar, mit dieser Anrede ist nie und nimmer Kumpelhaftigkeit oder Respektlosigkeit gemeint. Der Vater ist immer eine Respektsperson gewesen. Versteht ihr, was daran wichtig ist? Aber das ist nicht der, dem ich auf die Schulter klopfe und sage, ach, red du mal, Alterchen, ich mache sowieso, was ich will. Das ist wichtig zu sehen. Der Vater ist eine Respektperson, dem ich in Ehrfurcht begegne. Da kommt nichts Kumpelhaftes mit hinein. Nun, was ist das für ein Gott, der sich dort vorstellt? Was ist sein Wesen? Was ist sein Herz? Was macht Gott aus? Das ist das Nächste. Die nächste Folie. Das Wesen Gottes ist seine heilige Liebe. Exemplarisch zwei Stellen. Der 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Da steht nicht, Gott hat Liebe. Steht auch nicht, Gott liebt euch, sondern Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen. Und das zweite, 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 16, da wird das Alte Testament zitiert: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, sagt Gott. Ich bin heilig. Gottes Wesen ist eine heilige Liebe. Jetzt nur mal einen weitergehen. Manchmal kommt die Kritik, heute in der Postmoderne, wo die Kirche weichgespült ist und wo man nur noch nach der Zeit geht, da wird viel zu viel von der Liebe Gottes geredet. Stimmt das? Wird heute viel zu viel von der Liebe Gottes geredet? Nein, es wird nicht zu viel von der Liebe Gottes geredet. Die Liebe Gottes ist die Motivation, alles für uns zu geben. Ist die Motivation, seinen Sohn zu senden. Ist die Motivation, das Größte zu opfern. Die Liebe Gottes gehört zum Evangelium. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben erben. Wir können nie genug von der Liebe Gottes reden. Das Problem, also diese Kritik greift nicht, sie greift nicht. Das Problem ist nicht, dass wir zu viel von der Liebe Gottes reden. Wenn, und das ist mit dieser Kritik wahrscheinlich gemeint, wenn, dann ist das Problem, wie wir von der Liebe Gottes reden. Wie? Als sei Gott so ein dementer alter Opa, der fünf sowieso immer gerade sein lässt und, ach komm, ich weiß, hast du nicht so ernst gemeint. Wenn wir aus Gott den lieben Gott machen, der nicht mehr heilig ist, der nicht mehr zu fürchten ist, der nicht mehr zu ehren ist, wenn wir vor diesem Gott, der der liebe Gott ist, nicht mehr auf die Knie fallen, dann läuft da etwas falsch in der Verkündigung. Die Bibel sagt, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Gott lässt sich nicht spotten. Und das wird offenbar werden, dass er sich nicht verspotten lässt. Und Gott wird sich durchsetzen. Und er ist ein heiliger Gott. Seht, Gottes Liebe ist so leidenschaftlich, dass sie alles investiert und die größten Opfer bringt. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für andere. Aber Gottes Heiligkeit ist so rein und so kompromisslos, dass Gott niemals Gemeinschaft haben wird mit menschlicher Schuld und mit menschlicher Sünde. Gott lässt sich nicht spotten. Er ist ein heiliger Gott. Und das mit dem Himmel, das kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir nicht hin. Das Einzige, was wir aus eigener Kraft hinkriegen, ist die Hölle. Fürchtet euch nicht, heißt es, sagt Jesus im Neuen Testament. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Wir hatten, als ich studiert habe, einen zweiwöchigen Missionseinsatz, auch Straßenevangelisation. Wir sind in die Fußgängerzone, wir haben da so ein Theaterstück gespielt und dann habe ich mich auf so eine Apfelsinenkiste gestellt und habe den Menschen von Jesus erzählt. Das heißt, ob da jemand hingehört hat, ist noch die andere Frage. Aber ich wollte mal die Erfahrung machen, wie das ist. Und der Lehrer, der uns dort betreut hat und dies geleitet hat, diesen Kurs für Evangelisation, der hatte einen Button, der hat immer so einen Button gehabt und da waren zwei Fragezeichen drauf. Und natürlich hat er nur darauf gewartet, dass man ihn darauf anspricht, sag mal, was ist das für eine Band? Kenne ich die noch nicht oder was? Was sind diese zwei Fragezeichen? Der hat nur darauf gewartet. Und dann sagt er, pass auf, ich möchte dir zwei Fragen stellen. Glaubst du, dass es einen Himmel gibt? Und, zumindest damals noch, ist es schon ein paar Jährchen her, haben die meisten Menschen gesagt, ja doch, also da wird es schon sowas geben, glaube ich schon, dass das gibt. Und sagt er, dann möchte ich dir eine zweite Frage stellen. Woher weißt du, dass du da reinkommst? Naja, ich bin ja ein ganz guter Mensch. Ich tue recht und scheue niemand und in die Kirche bin ich auch gegangen. So, und dann kam er ins Gespräch. Und ich weiß noch, ich habe damals zwei Dinge mindestens gedacht. Das eine, das dachte, naja, nicht schlecht. Und das andere, naja, würde ich mich nie trauen, sowas zu machen. Die Ernsthaftigkeit des Evangeliums, die Ehrfurcht vor einem heiligen Gott, scheint etwas, was völlig verloren gegangen ist. Völlig. Seht, ihr müsst euch klar machen, wir leben in einem völlig anderen Denken. Zur Zeit des Neuen Testamentes haben die Menschen noch darum gerungen, wie sie gerettet werden können, wie sie ewiges Leben bekommen. Und dieses Fragen alleine, das haben wir längst hinter uns gelassen. Aber es ist nicht die Lösung. Es ist nicht die Lösung, einseitig zu meinen, dann müssten wir den Menschen halt jetzt das Höllenfeuer unterm Hintern, so richtig heiß machen und nochmal um 500 Grad mehr anschüren. Beides gehört zusammen, die heilige Liebe Gottes. Es ist aber auch nicht die Lösung, dass wir uns anbiedern und Gott nur noch der Wünscheerfüller ist oder der gute Opa. Gott ist ein heiliger Gott. Und beides gehört zusammen. Wir reden nicht zu viel von der Liebe Gottes, sondern das Problem ist, wie man davon redet. Ich komme in die Zielgerade, also zum Schluss. Da Gott in der Bibel immer ein leidenschaftlicher Gott ist, redet die Bibel auch sehr viel von seinem Zorn, vom Zorn Gottes. Das nächste, glaube ich, Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber an dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Johannes 3, Vers 36. Hast du noch einen weiter? Warte, jetzt sind wir wieder zurück. Das spackt irgendwie das Ding, gell? Das ist doof. Jetzt müssen wir noch einmal zurück, gell? Das sollt ihr alles noch gar nicht lesen dürfen. Hä? Weggucken, Augen zumachen. Sehr gut, und jetzt noch eine weiter. Super, danke. Genau. Und das soll einmal Thema sein in den nächsten vermutlich 2 Sonntagen, was die Bibel über den Zorn Gottes zu sagen hat. Da gibt es Gottes geheimnisvollen Zorn, der leidenschaftliche Zorn, der eifersüchtige Zorn, der heilige Zorn, der schreckliche Zorn, der richtende Zorn und der begrenzte Zorn Gottes. Und das einmal aufzuzeigen, wie dies im Alten und im Neuen Testament verkündigt wird. Denn die These, ja, im Alten Testament, da ist alles schrecklich, da ist Gott ja der Böse, Gott sei Dank gibt es das Neue, da ist er jetzt der Liebe. Diese These ist oberflächlich. Gott ist ein heiliger und liebender Gott, sowohl im Alten als auch im Neuen Bund. Aber das eben nur als Vorausschau, eben nicht heute. Ich bin ja auch lernfähig und weniger ist mehr. Für heute ist vielleicht so viel genug und das dürfte hoffentlich klar sein. Und jetzt kommt das Nächste. Jetzt kommt dann das Nächste. Die Rede vom lieben Gott ist ein Märchen. Eine Erfindung der Neuzeit. Vielleicht ist es sogar eine teuflische Erfindung. Denn einen lieben Gott müssen wir nicht ehren. Und wir müssen ihn nicht fürchten. Vor einem lieben Gott müssen wir uns nicht verantworten. Wir müssen nicht umkehren, uns nicht bekehren. Wir müssen keine Buße tun vor einem lieben Gott. Ja, wenn Gott der liebe Gott ist, dann können wir einfach so bleiben, wie wir sind. Und das mit dem Himmel, das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Die Bibel sagt etwas ganz anderes und so lese ich als allerletztes einen Bibeltext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 22, die Verse 1 bis 14. Matthäus 22, die Verse 1 bis 14. Jesus erzählte das folgende Gleichnis. Gott hat angefangen, seine Herrschaft aufzurichten, und er handelt wie jener König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er schickte seine Diener aus, um die geladenen Gäste zum Fest zu bitten, aber sie wollten nicht kommen. Darauf schickte er noch einmal andere Diener zu den Geladenen und ließ ihnen sagen: Hört, ich habe mein Festessen vorbereitet. Meine Ochsen und meine Mastkälber sind geschlachtet, alles steht bereit. Kommt, kommt zur Hochzeitsfeier. Sie aber kümmerten sich nicht darum und sie gingen ihren Geschäften nach. Einer ging auf seine Felder, ein anderer in seinen Laden. Manche packten sogar die Diener des Königs, trieben ihren Spott mit ihnen und töteten sie. Da wurde der König zornig und er schickte seine Heere. Er ließ die Mörder umbringen und ihre Stadt niederbrennen. Und dann sagte er zu seinen Dienern: Die Vorbereitungen zum Fest sind getroffen, aber die geladenen Gäste, sie waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Geht jetzt hinaus auf die Landstraßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die euch begegnen. Und die Diener gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle mit, die sie fanden, schlechte und gute Leute. Und so wurde der Hochzeitssaal voll. Als nun der König kam, um sich die Gäste anzusehen, da entdeckte er einen, der nicht hochzeitlich gekleidet war. Er sprach ihn an: Wie bist du denn hier hereingekommen? Du bist ja gar nicht hochzeitlich angezogen. Der Mann hatte keine Entschuldigung. Da befahl der König seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die Finsternis. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Denn viele sind berufen, schloss Jesus, aber nur wenige von ihnen sind erwählt. Amen. Ich möchte noch ein Gebet mit uns sprechen. Allmächtiger Gott, unser Vater in Jesus Christus, hab Dank, dass du dich uns offenbart hast, dass du nicht anonym geblieben bist, sondern dass du in Jesus Christus Mensch geworden bist. Und hab Dank, dass du bereit bist, alles für uns zu geben, für deine leidenschaftliche Liebe. Vater, diese Liebe kommt durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und ich bitte dich für jeden, hier für jeden, der das noch nicht erfahren hat, wie wunderbar es ist, von dir geliebt zu werden. Bitte komm mit deinem Heiligen Geist und erfülle hier die Herzen mit deiner Gnade, deiner Barmherzigkeit, deiner Liebe. Bitte dich darum. Du bist der, der uns aufrichtet, der uns heil macht, der uns Leben gibt und uns an die Hand nimmt und nie mehr loslässt. Du bist der das Leben schenkt, ewiges Leben, das nicht vergehen wird, auch über den Tod hinaus. Du bist ein wunderbarer, einzigartiger Herr und Gott, und wir lieben dich von ganzem Herzen. Schenke du uns, dass darüber die Ehrfurcht vor dir nicht verloren geht. Schenke uns, Vater, dass wir wissen um die um die Ernsthaftigkeit des Glaubens und der Nachfolge, um die Heiligung, die du von uns, mit uns erreichen möchtest, zu der du uns aufrufst. Und schenke, Vater, wenn wir dich bezeugen, wenn wir dich verkündigen, dass wir das nicht verschweigen müssen. Wenn du Gott bist, dann heißt das auch, wir sind es nicht. Wir sind es nicht, sondern wir ehren dich, wir beten dich an. Du bist der Allmächtige, der Ewige, der große Gott und bist wie ein verzehrendes Feuer. Heiliger Gott, wir beten dich an. Und wir beten um dein Erbarmen und um deine Offenbarung, dass immer mehr Menschen dich erkennen und dass sie zu deinen Kindern werden. Und dass sie Vater, lieber Vater, zu dir sagen können, durch Jesus Christus. Darum bitten wir dich. Amen.